FM Interview Quickie.
Herzlich willkommen beim Kandidatinnen-Interview zum Nationalen Vorstand. Der Michael Greger führt durchs Interview.
Hallo miteinander zu einem weiteren Interview mit einem Kandidat für einen nationalen Vorstand. Heute ist es der Simon Rupp. Simon, auch an dich, hallo.
Hallo Michael, hallo liebe Zuhörer.
Ja Simon, du kandidierst ja für einen nationalen Vorstand. Und dann wollen wir natürlich wissen, wer du bist, von wo kommst, wie alt, was du so machst. Ja, stell dich mal vor.
Hallo miteinander, ich bin der Simon Rupp, bin 28, ich wohne in Winterthur im Moment. Ich komme aber ein bisschen von überall her, also ich habe auch schon in St. Gallen gewohnt und in Thurgau und bin erst vor ein paar Jahren hier auf Winterthur gezügelt.
Du sagst gerade, dass du überall mal gewohnt hast, kannst du das vielleicht ein bisschen ausführen? Also wir haben andere Kandidaten, die auch aus der ganzen Welt kommen, wie sieht es bei dir aus?
Ja, also geboren bin ich in Mailand, dann später habe ich in der Nähe von Frankfurt in Deutschland gelebt. Dann, als sich meine Eltern scheiden lassen, bin ich wieder zurück in die Schweiz gezogen mit meiner Mutter und dann haben wir im Tessin gewohnt, in Lugano und in Garona. Und später sind wir in die Deutschschweiz gezogen und haben dann eben im Kanton St. Gallen, in der Nähe von Wiel, zu Zuwil gewohnt. Später zu Münchwil, das ist auf der anderen Seite von Wiel, in Thurgau. Und noch später zu Rickenbach, das ist südlich von Wiel, aber auch in Thurgau. Und dann bin ich dann nachher die Heim ausgezogen und auf St. Gallen gezogen, dort, wo ich auch gearbeitet habe, zu selber Zeit.
Also richtig ein Weltreis, den du da schon hinter dir hast. Also es freut mich sehr, dass wir wirklich internationalen Vorstand hoffentlich werden haben.
Ja, dann bin ich natürlich gleich ein Schweizer, wenn ich in Mailand geboren bin. Es ist ja so, dass ich dort geboren bin, weil mein Vater in Swissair in Mailand gearbeitet hat. Er war Stationsmechaniker gewesen.
Kommen wir von der Swissair gerade zu den Piraten. Wie lange bist du eigentlich schon bei den Piraten und was hat dich zu den Piraten gebracht?
Ich bin jetzt schon seit der Gründung hier in der Schweiz für die Piratenpartei dabei. Das war schon 2009 gewesen. Und ja, was mich so dazu gebracht ist, ich habe mich schon länger politisch interessiert, aber ich habe ehrlich gesagt mit anderen Parteien nicht wirklich viel können anfangen. Ich habe mich konkret einmal für die SP ziemlich stark interessiert, aber ich habe ein kleines Problem damit gehabt, mit sehr, sehr straffen und starren Hierarchie, wo die SP wie viele andere Parteien hier in der Schweiz hat. Und auch, dass man, ja, dass halt einfach noch ein Haufen politische Altlasten, sagen wir mal so, ein bisschen mitgeschleift werden. Und wenn man einfach so als junger Mensch in eine Partei, in eine etablierte Partei dazukommt, ist das ein bisschen schwierig. Fühlt man sich nicht unbedingt so zu Hause. Und bei den Piraten habe ich mich einerseits von der Ideologie her natürlich mehr zu Hause gefühlt, weil Piraten kommen das so ein bisschen aus dem Internet. Und das ist eigentlich auch das, was ich ja hauptsächlich mache, was ich auch geschäftlich mache. Und auch die Ideologie entspricht meiner eigenen Einstellung sehr viel mehr, dass man versucht, mehr miteinander zusammenzuarbeiten, sehr offen und transparent sein und durchlässig auch von der Struktur her. Das hat mir auch sehr gefallen und darum habe ich mich da natürlich sofort auch zu Hause gefühlt in der Piratenpartei.
Magst du dich noch erinnern, wenn du von den Piraten das erste Mal gehört hast?
Das war im 2007 gewesen. Und zwar, wo die schwedische Piratenpartei dort gerade ein bisschen in den Medien war. Da ist, glaube ich, gerade etwas gelaufen in Zusammenhang mit dem Gerichtsurteil gegen die Pirate Bay Webseite. Und die schwedische Piratenpartei hat sich ja im Zusammenhang mit dem ganzen Gerichtsurteil ja auch ein bisschen gegründet und ist dort ein bisschen in die Medien gekommen. Und ich habe mich dann natürlich informiert, ja, gibt es denn Piratenparteien auch sonst irgendwo so in Schweden? Und bin natürlich schnell darauf gestoßen, dass es Deutschland eine gibt, die auch zu dieser Zeit ja schon aktiv war. Und in der Schweiz hat es zwar die Webseite schon gegeben, aber es ist noch nicht wirklich etwas gelaufen drauf. Und ich habe mich dann mit dem Herrn, der das betrieben hat, in Verbindung gesetzt und wir haben dann relativ gleich auch die Webseiten aufschalten und dann haben wir angefangen, dort im Forum Sachen zu diskutieren und dann ist es halt aber gleich einmal 2 Jahre gegangen, bis die Gründung dann gekommen ist.
Und eben seit der Gründung bist du jetzt dabei. Was hast du bis jetzt schon für die Piratenpartei gemacht? Also die Leute, die dich vielleicht weniger kennen, wissen nicht, wo du schon überall aktiv gewesen bist. Kannst du ein bisschen darüber erzählen?
Also, meine bisherigen Aufgaben in dieser Partei. Ja, ich habe schon mal eine nationale Piratenversammlung dürfen leiten. Dann habe ich mich an 2 Positionspapieren beteiligt, also habe dort mitgeholfen, die Texte zu erstellen und zu schreiben. Ich bin momentan in der nationalen Geschäftsprüfungskommission, wo dort Stefan Töni unterstütze. Und dann bin ich im Kanton Zürich, in der kantonalen Sektion, bin ich noch der Aktuar.
Also auch dort im Vorstand?
Genau.
Denkst du, dass es Interessenskonflikt wird geben zwischen deinem Posten kantonalen Vorstand und dem nationalen Vorstand?
Ja, also Interessenkonflikt gibt es auf jeden Fall. Das ist auch jetzt schon ein das Problem, weil ich in der Geschäftsprüfungskommission bin und in einem kantonalen Vorstand. Es hat dort schon ein, zwei Gelegenheiten gegeben, wo ich mich aus der, bei der Geschäftsprüfungskommission aus der Entscheidung rausgehebt habe, weil es mich persönlich ja betroffen hat als den kantonalen Vorstand. Und bei den beiden Vorstandsposten denke ich zwar nicht, dass es einen direkten Interessenkonflikt könnte geben, aber ich glaube, das ist einfach dann zu viel Arbeit. Also wenn ich gewählt werde, dann würde ich einfach den Vorstandsposten für die Nationalpartei fortführen und würde dann nicht für eine zweite Amtszeit kandidieren im Kanton Zürich. Umgekehrt natürlich habe ich da den Vorteil, da das nacheinander stattfindet, wenn ich jetzt nicht gewählt werde, dann könnte ich natürlich das Amt im Kanton Zürich weiterführen.
Und jetzt willst du ins zweithöchste Organ, also im Vorstand der Piratenpartei. Welches Amt schwebt dir vor?
Also ich interessiere mich vor allem für den Posten vom Koordinator. Koordinator ist ja der, der koordinieren zwischen der Arbeitsgruppe und dem Vorstand. Und ich habe das Gefühl bekommen in den letzten Monaten, dass man das Amt noch ein bisschen verbessern könnte. Ich weiss, dass der Koordinator ein sehr schwieriger Posten ist. Es hat auch schon einige Verschleiß an Koordinatoren gegeben bei uns in der Partei. Ich habe das Gefühl, dass man manchmal dort vielleicht muss nicht ganz so hart und straff vorgehen. Also, man muss ja schon schauen, dass die Arbeitsgruppen funktionieren. Aber die Arbeitsgruppen müssen auch irgendwo durch ein bisschen menschlich geführt werden. Es bringt nichts, wenn man einfach der Arbeitsgruppe nur starre Anweisungen geben und sie können es gar nicht erfüllen, weil sie personell zum Beispiel nicht genug Leute haben oder weil sie einfach keine Wertschätzung geniessen für ihre Arbeit. Es wird immer nur gefordert und ja, sie müssen halt liefern.
Gibt es noch einen zweiten Posten, den du würdest annehmen, also falls du nicht als Koordinator gewählt werden?
Ich bin ja im Moment noch Aktuar von der Sektion Zürich und von dem her gesehen kenne ich die Aktuarsarbeit auch sehr gut und darum stelle ich mich auch zur Verfügung für die Aktuarsposten. Auch dort habe ich ein paar Ideen, was man dort könnte machen. Das eine wäre, dass ich dort versuche, den Newsletter mal ein bisschen zu verbessern, weil momentan wird dort sehr viel von Hand gemacht und das ist jetzt, glaube ich, meines Wissens noch nie etwas passiert, aber es ist natürlich potenziell fehleranfällig. Und ich habe dort ein paar Ideen, wenn man es vielleicht ein bisschen verbessern könnte, insofern, dass die Leute gezielter die Informationen bekommen, die sie interessieren und andererseits auch, dass es einfacher ist, um den Newsletter zusammenzustellen für die Leute, die am Newsletter arbeiten. Und das andere, was mich dort noch interessieren würde, ist, dass man schauen könnte, dass auch ein bisschen das Archiv besser gepflegt wird oder überhaupt mal erst eins angelegt wird für alles, was wir so gemacht haben. Weil es ist zum Teil jetzt schon auch für mich selber manchmal ein bisschen schwierig zum Nachvollziehen, wenn genau wir etwas gemacht haben. Ich mag mich noch erinnern, dass man es diskutiert und dass man an einer PV vielleicht das besprochen hat, aber das dann finden ist ein bisschen mühsam. Es wäre nicht schlecht, wenn man das irgendwie für so ein bisschen chronologisch irgendwie aufbewahren mit den natürlich vielleicht Verknüpfungen zu den jeweiligen Dokumenten, wo man das dann kann im Detail nachlesen kann.
Dann eine Frage zu der Organisation. Du als Koordinator hast ja eine zentrale Aufgabe, wenn es darum geht, ja, unsere Arbeitsgruppen zu koordinieren. Hast du irgendwelche organisatorischen Schwerpunkte, wie du das willst machen, in welche Richtung das sich in den nächsten Jahren entwickeln sollte?
Ja, ich habe mir da einige Gedanken gemacht und habe das mal auch noch im Forum niedergeschrieben. Es gibt da mehrere Sachen, die müsste ich angehen, meiner Meinung nach. Das eine ist, die Arbeitsgruppe funktioniert mittlerweile, einige zumindest sehr gut und andere funktionieren auch. Aber was noch nicht gross stattfindet, ist momentan die Zusammenarbeit zwischen der Arbeitsgruppe. Ich höre sehr oft, dass Leute sich aufregen darüber, dass sie an eine bestimmte Arbeitsgruppe einen Antrag geschrieben haben oder ein Ticket eröffnet haben im Projekte-Werkzeug, das wir haben. Und dass dann aber irgendwie Antworten retourkommen, die nicht wirklich zielführend sind. Und das, denke ich, ist sicher auch eine grosse Aufgabe vom Koordinator, dass er da kann versuchen zu vermitteln, dass man kann herausfinden, wie genau, dass die verschiedenen Arbeitsgruppen wollen, ihre Kommunikation haben, dass sie für beide Parteien oder für alle beteiligten Parteien zielführend ist. Dann etwas weiteres ist die Kommunikation zwischen der Arbeitsgruppe und dem Vorstand. Es hat natürlich ähnliche Gründe, dass zum Teil der Vorstand halt einfach sagt, ja, Arbeitsgruppe X, wir brauchen dieses und jenes. Und die Arbeitsgruppe muss es dann einfach irgendwie machen und kommt vielleicht der Auftrag nicht in die Form über, wo sie es gerne hat oder ist gar nicht darauf vorbereitet, um das so durchzuführen. Und auch das ist natürlich etwas, wo man einfach muss miteinander reden und irgendwie einen Weg finden, dass es für alle geht. Dann etwas anderes ist, dass ich mitbekomme, vor allem wenn ich mit Leuten rede, die nicht selber in Arbeitsgruppen beteiligt sind, dass sie sich gar nicht bewusst sind, was die Arbeitsgruppen alles machen. Oder dass sie dann höchstens, wenn irgendetwas mal nicht funktioniert, dass sie sich dann aufregen, warum das man nicht etwas gemacht hat, dass, warum das die Webseite vielleicht nicht gelaufen ist oder warum das so lange gegangen ist, bis irgendein Text geändert worden ist auf der Webseite oder warum das niemand sich darum kümmert, überhaupt etwas zu ändern. Und statt dass man mal vielleicht eben überhaupt darauf hinweisen, weil manchmal kommen die Arbeitsgruppen so Sachen gar nicht mit über, dass etwas nicht so ist, wie es sollte sein. Also das ist sein, also dass man dort irgendwie dort halt auch gegenüber den Mitgliedern versuchen, ein bisschen zu kommunizieren, was die genau machen, die Arbeitsgruppe, und somit aber auch umgekehrt den Mitgliedern aufzeigen und Wertschätzung steigern, was das für eigentlich für eine enorme Arbeit ist, die da geleistet wird und wo man eben halt nur sieht, wenn mal etwas nicht ganz klappt. Und dann schlussendlich sollte das natürlich auch dazu führen, dass der Mitgliedermangel, wo, glaube ich, die meisten Arbeitsgruppen darunter leiden, reduziert wird. Auch da ist ja in letzter Zeit, gerade in letzter Zeit, sehr viel gelaufen. Zum Beispiel ist ja da die Jobs-Plattform eingerichtet worden, dass die Arbeitsgruppen können kommunizieren, was sie dringend brauchen für Leute und für Mitarbeiter oder für Mitarbeit. Und wenn die Wertschätzung natürlich würde steigen für die Arbeitsgruppe, dann würden vielleicht auch mehr Leute auf die Idee kommen, dass man sich da könnte beteiligen, oder? Weil das nicht einfach nur eine harte Arbeit ist, sondern auch eine geschätzte Arbeit ist. Und eigentlich das Hauptproblem, das wir haben, ist einfach, dass wir halt als eine freiwillige Organisation sind und wir müssen irgendwie Lösungen finden, wie dass wir Anreizsysteme schaffen können, die halt nicht auf Geld basieren, um Leute zur Mitarbeit zu bringen. Weil nur so bringen wir es fertig, dass wir die Leute können dazu bringen, dass sie auch die Jobs machen, die vielleicht weniger angenehm sind oder die sehr aufwendig sind. Weil auch diese Sachen müssen erledigt werden. Ich meine, ich sehe es bei mir selber, es gibt einfach Jobs, die irgendwie rum sind, wo man auf der Pendenzenliste hat, aber man schiebt es immer vor sich her, weil es halt nicht angenehm ist oder weil man nicht genau weiss, wie man es muss machen muss. Und ja, und dann wird es einfach irgendwie nie gemacht. Aber auch diese Sachen müssen natürlich auch irgendwie mal erledigt werden.
Dann fragt sich natürlich auch, was ist so dein Führungsstil? Wie siehst du dich selber als Koordinator? Bist du eher der Treiber oder eher der einfühlsame, gute Zureder?
Ja, ich denke, es braucht natürlich schon beides. Ich persönlich habe aus meiner Erfahrung in Führung von Mitarbeitern, weiss ich, dass es sehr nützlich ist, wenn man die Leute kann motivieren kann und wenn man ihnen ihre Freiheit lässt, das zu machen, so wie sie es wollen machen. Solange sie es natürlich machen. Und das ist dann der Punkt, wo man dann muss auch Härte können zeigen. Wenn Arbeiten nicht gemacht werden, dann muss man halt dann als Koordinator auch der sein, der dann halt nervig ist, wo die Leute halt immer wieder mal ein bisschen fragen. Ich meine, man kann es höflich machen, man muss ja nicht böse sein, oder? Man kann das auch freundlich, auf eine freundliche Art und Weise machen, aber man muss halt dranbleiben. Man muss halt diesen Sachen immer nachlaufen. Und ja, es gibt dann halt manchmal auch die Härte-Momente, wo man muss ein klares Wort sprechen und den Leuten sagen, dass etwas muss gemacht werden muss, dass man den Finger zum Arsch ausnehmen muss. Aber nur immer gerade reinschiessen bringt natürlich nichts. Man muss es auf eine höfliche Art und Weise machen und dann tut man sich auch nicht verscherzen mit den Leuten.
Was für eine Partei natürlich auch noch wichtig ist, sind die politischen Inhalte. Gibt es da für dich irgendwelche speziellen Schwerpunkte, also Themen, die dir ganz besonders wichtig sind?
Ja, da gibt es zwei. Zu diesen beiden Themen versuche ich auch in den nächsten Monaten mitzuschaffen an Positionspapier oder dass man überhaupt Positionspapier dazu fassen. Das eine wäre die ganze Thematik mit den ganzen Open-Themen, also sprich Open Source, Open Access, Open Data. Die sind alle miteinander verwandt, meiner Meinung nach, sind aber doch sehr unterschiedliche Teilbereiche. Das eine ist der Umgang mit offenen Arbeitsmaterialien, also zum Beispiel quelloffene Programme, quelloffene Hardware und warum das etwas Wichtiges ist. Dann natürlich eben die Daten selber sollten nach Möglichkeit offen sein, vor allem wenn es Daten sind, die der Staat für über Bürger zum Beispiel sammelt, die uns alle betreffen, also so Statistiken, statistische Daten. Da gibt es sehr viel, wo rum ist, aber es ist zum Teil einfach in irgendwelchen PDFs versteckt oder in irgendwelchen Excel-Sheets und es ist sehr mühsam, um die Daten nachher rausholen und die können weiterverarbeiten. Also man kann sich da zwar einlesen, aber es ist ein riesen Bütze, um mit diesen Daten etwas anfangen. Und Open Data folgt weitestgehend das Ziel, dass man kann die Daten einfach verarbeitbar machen kann, dass es Schnittstellen gibt, wo man kann über das Internet zum Beispiel die Daten einfach rausholen, dass man auch Werkzeuge entwickelt, mit denen auch ein einfacher Bürger kann sich aus solchen Daten etwas zusammenstellen, wo man einfach mal kann zum Beispiel Bevölkerungsdaten kombinieren mit Landkarten und so nachschauen, was für Leute wo wohnen und was die Leute so schaffen zum Beispiel oder was immer das halt für Daten rum sind. Und schließlich gibt es noch die ganz grosse Thematik mit Open Access und das ist eigentlich schon fast ein bisschen eine skandalöse Thematik. Es ist ja so, dass wir als Staat ja die Ausbildung von Fachkräften ja auch finanzieren, also vor allem eben auch von Universitäten finanzieren und Studenten, die dort ausgebildet werden. Und die tun ja schlussendlich wissenschaftliche Arbeit betreiben. Und die wissenschaftlichen Arbeiten, die daraus, also die Papiere, die aus dieser wissenschaftlichen Arbeit entstehen, die werden dann veröffentlicht in Fachmagazinen. Die Fachmagazine, die sind meistens kommerziell. Und die kommerziellen Magazine müssen dann wiederum für teures Geld von unserem Staat eingekauft werden. Die Idee ist eigentlich ja schon grundsätzlich nicht schlecht. Also, dass man die Arbeiten muss veröffentlichen und die müssen dann auch geprüft werden von anderen Wissenschaftlern. Aber die Arbeit, die ganze Arbeit, das wird eigentlich auf Staatskosten gemacht und wir dann noch ein Produkt, das daraus entsteht, wiederum teuer einkaufen. Und Open Access würde einfach die Möglichkeit bieten, dass die Arbeit zum Beispiel über Internetplattformen, die zum Beispiel könnten vom Staat betrieben werden, zur Verfügung gestellt werden, sodass die auch frei zugänglich sind, auch wenn man nicht die mehrere 10'000 Franken im Monat kann zahlen kann, um an die Zeitschriften anzukommen, wo die Arbeiten drin veröffentlicht sind. Das andere Projekt, das ich mich interessiere, das wäre das Gleichberechtigungspapier. Wobei ich jetzt da Gleichberechtigung relativ weit fasse. Also ich möchte da eigentlich etwas dazu erarbeiten, nicht nur zur Gleichberechtigung von Mann und Frau, sondern auch von anderen Bevölkerungsgruppen. Zur Gleichberechtigung von Behinderten, zur Gleichberechtigung auch von Kindern gewissen Grad. Und eben auch dort vor allem aufzeigen, dass wir überhaupt Gleichberechtigung ernst nehmen als Piratenpartei. Weil ich höre immer irgendwie, ja, selbstverständlich, klar, Mann und Frau sind gleich und überhaupt. Und trotzdem wird es immer wieder vorgeworfen, wir sind frauenfindlich oder wir gegen die Randgruppen halt eben nicht gleichberechtigt als Informatikerpartei. Und mit so einem Positionspapier können wir natürlich zeigen, dass das nicht der Fall ist, dass wir eben wirklich Gleichberechtigung wichtig finden, dass es für uns einfach wirklich selbstverständlich ist und dass es zu unserem politischen Programm auch gehört.
Es ist natürlich hervorragend, dass du dich so thematisch engagierst, aber mit der Aufgabe vom Koordinator wirst du natürlich auch viel Zeit verbrauchen. Wie sieht es zeitlich aus? Also kannst du dir vorstellen, dass du das alles wirst können gleichzeitig machen? Wie viel Zeit hast du für das Amt Führung?
Also im Moment tue ich im Schnitt etwa 3 Übungen pro Woche investieren in die Piratenpartei.
Und was denkst du, wie wird sich das entwickeln? Wirst du in Zukunft mehr Zeit brauchen? Oder denkst du, dass in Zukunft der Posten vom Koordinator wird auf eine Arbeitsgruppe müssen ausgedehnt werden?
Also ich kann mir gut vorstellen, dass der Koordinator-Posten in Zukunft auch durch eine Arbeitsgruppe in gewissen Sachen unterstützt wird. Aber die eigentliche Koordination, die kannst du eigentlich nicht gut auf eine Gruppe auslagern, weil da braucht es einfach jemanden, der quasi die Kommunikation hin und her treibt. Wenn du das auf eine Gruppe verteilst, dann wird es schwierig, für die verschiedenen Leute einzelne Ansprechpersonen zu haben. Es ist so, wenn du mehrere Chefs hast, oder? Dann ist das auch schwierig, oder? Weil der eine sagt etwas und der andere sagt etwas anderes. Und dann kann es auch sein, dass beide ineinander vorbeireden oder dass Sachen an der einen Person vorbeilaufen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es neben der eigentlichen Koordination Arbeiten gibt, die auch im Bereich der Koordination liegen, wo man könnte abgeben. Also beispielsweise das Pflegen von dieser Jobs-Plattform. Dass zwar ich entgegennehme in der Arbeitsgruppe X braucht einen Job für dieses und jenes, aber ich kann das vielleicht jemandem abgeben, der das dann auf der Webseite einpflegen.
Dann kommen wir noch zu unserer Überraschungsfrage als Schluss. Und zwar bezieht sich das zu unserem Programmpunkt Laizismus. Und die Frage ganz konkret, Simon, verehrst du das fliegende Spaghetti-Monster?
Also das ist jetzt die Gretchenfrage. He? Ja, wie habe ich es mit der Religion? Das fliegende Spaghetti-Monster tue ich nicht gerade verehren. Ich muss auch sagen, ich bin aus der reformierten Kirche, wo ich angehört habe, bin ich austreten, vor einiger Zeit schon. Und verehren tue ich eigentlich überhaupt nichts. Ich persönlich finde, dass die wissenschaftliche Arbeit sehr, sehr wertvoll ist, aber auch das ist ja nicht ein Glauben in dem Sinn, sondern das ist ja einfach eben das Konstante, immer wieder herausfinden, dass Sachen vielleicht nicht ganz so sind, wie man vorgemeint, dass sie sind und wieder halt neue Positionen herausfinden und alles einfach immer wieder ein bisschen hinterfragen und wieder überdenken.
Ja, also ich muss feststellen, dass zwischen den Piraten das fliegende Spaghetti-Monster nicht auf bedingungslosen Gehorsam treffen kann.
Ja, es gibt da zwar eben gewisse Parallelen, aber wenn ja jetzt Piraten wieder am Ansteigen sind, dann nachher wird ja das fliegende Spaghetti-Monster auch wieder in seiner Anhängerschaft sinken, oder?
Irgendwie so muss das sein. Ja, dann wären wir eigentlich schon am Ende. Simon Rupf, merci vielmals für das Interview.
Ja, es hat mich gefreut, merci auch.
Und ich wünsche dir natürlich viel Erfolg bei deiner Kandidatur.
Danke dir.
Und den Zuhörerinnen und Zuhörern, merci für die Aufmerksamkeit und man hört sich wieder. Tschüss zusammen.
Ciao miteinander.